steht es in Wandel. Sie werden von Menschen immer wieder verändert, genau wie andersherum auch. Wie das Ganze nachhaltig geht, darüber spreche ich mit Expertinnen und Betroffenen. Mein Name ist Konstantin Alexander und das ist der Urban Utopia Podcast. Dieses Mal spreche ich mit Thilo Strauß. Der Lübecker prägt seine Heimatstadt seit vielen Jahren mit seinen Veranstaltungen, mit seiner Musik und mit seinem kulturpolitischen Engagement. Das Gespräch wurde im Rahmen eines Seminars an der Leuphana-Universität Lüneburg im Sommer 2021 aufgenommen. Viel Spaß beim Hören.
Ich darf Thilo Strauß begrüßen aus Lübeck. Hallo Thilo.
Hallo Konstantin. Hallo ihr alle.
Thilo, wer bist du? Was machst du?
Also ich bin Thilo Strauß aus Lübeck. Ganz interessant ist vielleicht, ich bin 1956 geboren worden, also renne auf diesem Planeten schon 65 Jahre rum. Bin Sohn eines malenden Drogenfahnders und einer schreibenden Postbeamtin. Und beide waren Jazz und Rock'n'Roll und überhaupt Popularmusikliebhaber. Und so habe ich schon sehr früh dolle kindliche Prägungen in Richtung Kultur bekommen, die mich eigentlich bis heute durch mein ganzes Leben getragen haben, welches recht bunt war. Ich erzähle jetzt nicht mein ganzes Leben, können wir vielleicht im Verlauf, kommt das eine oder andere noch zum Tragen. Ich würde mal sagen, was ich jetzt gerade zur Zeit mache. Ich bin seit ungefähr 12 Jahren, 2008, oder es ist auch schon wieder 13, 14 Jahre her, die Zeit geht so schnell, habe ich das Label Slammerama in Lübeck, das ich betreibe. Das ist alles um die Poetry-Slam-Szene und alles, was in Lübeck mit Poetry-Slam, mit Spoken Word, mit Lesebühnen zu tun hat, das betreibe ich hier mit einigen Leuten um mich herum. Ich organisiere auch den Science-Slam in Lübeck. Das sind so die Haupttätigkeitsfelder, die ich mache. Ich selbst bin Kulturorganisator und Moderator bei diesen Veranstaltungen. Außerdem bin ich aktiv tätiger Musiker, auch in verschiedensten Feldern. Also ich bin durch meine Prägung, meine Zeit aus meiner Jugend, bin ich halt ein großer Freund von Blues- und Folkmusik, so Country-Folkmusik, wo ich spiele so Lap-Steel-Gitarren und alles Mögliche, solche Sachen. Gleichzeitig bin ich auch an allem Experimentellen bis zu neuer Musik und Krautrock-artigen Sachen, die ich gerade so ein bisschen verfolge, betreibe. So, das ist so ganz grob mein Tätigkeitsfeld gerade im Moment.
Und du bist Mitglied bei Kulturfunke.
Genau. Und ganz aktuell bin ich ein Teil des Kulturfunke-Teams. Das Ganze ist entstanden auf Bestreben einer großen Lübecker Stiftung, das ist die Possehl-Stiftung. Und der Kulturfunke ist ins Leben gerufen worden, um eine Revitalisierung des Kulturlebens zu pandemischen Zeit und in großer Hoffnung auch darüber hinaus hier zu gestalten. Und das ist eine wunderbare Arbeit, die wir hier machen können, weil diese Possehl-Stiftung, die gezwungen ist, jedes Jahr mehrere Millionen über der Lübecker Kultur und Sport, ich weiß nicht, was sie noch alles machen müssen, auch Architektur, da müssen sie halt mehrere Millionen jedes Jahr ausgeben und für Kultur eben auch. Und das war am Anfang der Pandemie sehr schwierig, weil alles zum Erliegen gekommen ist. Und so haben wir eben dieses Team gebildet und geguckt, was möglich ist. Und die Kulturschaffenden in Lübeck können hier jedes halbe Jahr Anträge für Kulturprojekte einreichen bis zu einer Höhe von 6.000 Euro. Die können sich dann aber auch zusammentun und mit mehreren das gleiche Projekt beantragen, sodass man auf eine Gesamtsumme für ein Projekt auf bis zu 24.000 Euro kommen kann. Und es hat sich dadurch eine sehr dynamische, wahnsinnige Geschichte hier in Lübeck entwickelt. Also an jeder Ecke findet seit Pandemiezeit Kultur statt, viel mehr als zu normalen Zeiten. Also so ein bisschen grotesk, aber wunderbar.
Wie war denn dein persönlicher Weg in die Kultur und Kreativwirtschaft im größeren Sinne?
Also da müsste ich tatsächlich bei meiner Jugend ansetzen. Es hat, wie gesagt, wie ich euch das erzählt habe, es ist tatsächlich so, dass ich von meinen Eltern aus halt diese Prägung mitbekommen habe, dass ich dachte, oh, das Malen und Dichten und Musik hören und machen einfach das Leben ist, weil meine Eltern mir das so vorgemacht haben. Und so bin ich halt ins Leben gegangen. Und dann bin ich ein bisschen, man muss auch wissen, das ist auch noch sehr wichtig, welchen Zeitraum ich mit meinem Leben halt erleben darf. Das ist halt die Anfang der Popkultur. Als ich 1956 am 16.11. geboren war, da hat Elvis Presley in New York gerade ein ganz wichtiges Konzert gegeben, was praktisch mit einer Initialzündung für die gesamte Jugendbewegung war. Und so ging es dann immer weiter. Was weiß ich, in den Anfang der 60er Jahre die Rolling Stones oder die Beatles und dieses ganze Pop-Ding, das gab es ja vorher gar nicht. Das war eine Kriegsgeneration, die haben ganz andere Sachen gehört. Und da ging halt eine völlig andere Sache ab, die eigentlich bis heute anhält, die Entwicklung der Popkultur insgesamt. Und an der durfte ich halt teilnehmen. Und ich habe immer ein ganz bestimmtes Gefühl zum Leben gehabt. Ich habe mich für alles interessiert, was mit Kultur zu tun hat. Also für Musik, für Malerei. Alles war immer mein Interessenfeld. Und das Interessante war, dass ich nie so eine konsumentenhafte Einstellung, mir hat das nie gereicht, Musik zu hören oder mir Bilder anzugucken oder was auch immer, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss das selber machen, um ein Teil dieses Dings zu werden oder das die Erfahrung und das Erlebnis voll auskosten zu können. Und so habe ich, ich weiß es wirklich nicht mehr, ich glaube, mit 8 habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Das war dann die Gitarre meiner Mutter, die irgendwo im Schrank lag und nur eine Seite hatte. Dann habe ich die 3-4 Jahre nur auf einer Seite irgendwie die Hits im Radio begleitet und habe gemalt, seit ich ein kleiner Junge war. Dann war ich irgendwie 14, 15, war in irgendeiner Kirchenjugendgruppe, da haben wir dann gleich angefangen, irgendwie eine Teestube zu bauen und haben angefangen, Musikabende zu veranstalten. Also ich glaube, ich habe im 14 meinen ersten Musikabend veranstaltet, wo man dann eben alles machen muss mit den Künstlern. Man muss die Anlage besorgen, das Licht, du musst alles machen, du musst die Leute Catering besorgen und diese ganzen Geschichten halt. Das habe ich sehr früh angefangen und eigentlich mache ich heute den gleichen Scheiß, den ich auch als Kind schon gemacht habe. So ist das durch mein ganzes Leben gegangen. Soll ich noch weiter erzählen oder willst du schon Fragen stellen?
Ich könnte dir die ganze Zeit zuhören. Ich habe dir vorab ein paar Fragen geschickt. So, ne?
Deswegen, ja, genau. Und
wir haben ja heute oder im Rahmen des Seminars schauen wir uns ja auch auf die Rolle von Kultur und Kreativwirtschaft und Stadt.
Okay.
Aus deiner Sicht und von deinen Erfahrungen her, welche Rolle spielen Kultur, Kreativität oder Kreativwirtschaft für eine Stadtentwicklung?
Eine unheimlich wichtige Rolle. Das habe ich auch gerade für Lübeck. Wir sind so eine mittlere Stadt. Wir haben hier 250.000 Einwohner um und bei. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Ich finde es halt tatsächlich wichtig, weil es irgendwo der gemeinsame Nenner ist, oder das ist cool. Also man muss auch mal den Begriff Kultur, der ist ja auch sehr vielfältig, aber reden wir jetzt zurzeit mal über Veranstaltungen wie Theaterveranstaltungen, Musikveranstaltungen und solche Sachen, wo die Bürger und Bürgerinnen halt zusammenkommen und sich gemeinsam ums kulturelle Lagerfeuer versammeln und halt verschiedenste Diskurse durch die Art der Veranstaltungen zusammen erleben können. Und es ist auch etwas wie Kitt der Gesellschaft, was die Gesellschaft zusammenhält, weil man eben zusammenkommt in einem Einverständnis darüber, was gerade vorgeführt wird, sei es nur Musik oder Theater. Von daher ist es Kultur eine extrem wichtige Sache.
Und du hast ja erzählt, du schaust dir das jetzt schon seit Jahrzehnten an, beziehungsweise bist auch seit Jahrzehnten selber auch tätig. Was hat sich da so verändert, so die großen Themen? Ich meine, auch Lübeck wird ja jetzt nicht mehr die gleiche Stadt sein, wie als du jung warst.
Das stimmt in der Tat. Wir hatten ja im Vorwege auch ganz kurz mal gesprochen. Also die Entwicklung einer Stadt wie Lübeck, wenn man es wirklich aus den 50er, 60er Jahren, 70er, 80er Jahren nimmt, nach heute ist eine interessante. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch in anderen Städten sich so zugetragen hat. Also Lübeck ist ja eine Hansestadt. Wir liegen an der Ostsee und war ja auch mal die Königin der Hanse. Also wir waren irgendwann in den 1300 schlag mich tot mal stinkenreich und haben viele Kirchen und viel Reichtum in den Museen angehäuft. Wodurch ging das Ganze? Dadurch, dass wir eben Handel getrieben haben, der vor allen Dingen in den Ostseeraum ging, der damals noch über Schifffahrt zu großen Teil abgewickelt worden ist. Schifffahrtshandelswege nach Russland, Norwegen, Finnland, so im Ostseeraum halt. Und so war das, dass Lübeck dann über die Jahrhunderte auch, als die Industrialisierung einsetzte, sich auch zu einer Industriestadt entwickelt hatte. Wir haben halt also Handel wie Holzhandel über die Ostsee. Wir hatten ein Hochofenwerk in Herrenwiek, was so ein Vorort von Lübeck ist, solche Sachen. Das habe ich als Kind noch erlebt, einen ganz aktiven Handel im Hafen mit vielen Schiffen, mit verrauchten Schornsteinen, die irgendwas produziert haben. So war das in meiner Jugend. Das ist dann immer weiter runtergegangen in den 70er, 80ern und hat sich in eigentlich nichts aufgelöst. Der Lübecker Hafen ist heute ein Museumshafen, wo irgendwie ein paar Kutter rumtuckern. Industrie haben wir gar keine mehr. Und so hat sich Lübeck dann so nach und nach, und dann gab es einen langen Schlaf und eine lange Depression, würde ich fast sagen, und eine große Ratlosigkeit, glaube ich. Interessant ist auch noch, ich schweife ab, aber sehr interessant ist, dass wir eine Grenzstadt sind. Also Lübeck ist total an der Grenze. 20 Kilometer von uns ist die Grenze zum Osten gewesen, die erst Ende der 90er Jahre, wie bekannt, sich ja geöffnet hat. Dadurch sind wir auch ab Anfang der 60er Jahre, als die Mauer und die lange innerdeutsche Grenze gebaut worden ist, total abgeschnitten worden von unserem natürlichen Hinterland im Osten. Also Lübeck gehört eigentlich viel mehr in meinen Augen zum Osten als woanders hin. Und so ist auch der Niedergang dann ab den 60er Jahren gewesen. Naja, wie gesagt, große Ratlosigkeit, wie auch immer. Wir sind doch ziemlich auferstanden, indem wir nämlich gesagt haben, wir haben so viel tolle Architektur. Also wenn ihr mal nach Lübeck kommt, kommt hier umher. Es ist eine wunderschöne Stadt. Wir haben das Meer vor der Tür. Wir haben jede Menge Backsteine und Gotik und sehr pittoreske Straßen und alles. Die Leute sind sehr freundlich hier. Und jetzt heutzutage ist es halt, dass es zwei Standbeine gibt, die weiterentwickelt werden. Auf der einen Seite ist es das ganz wichtige Standbein, ist der Stadttourismus. Also Lübeck wird als Touristenstadt vermarktet, europaweit, würde ich sagen. Und das zweite Standbein, Tourismusentwicklung, da geht Kultur mit einher, weil die Leute, die dann hierher kommen, muss auch was geboten werden. Die können halt ein bisschen rumlaufen, können ins Restaurant gehen, aber die wollen auch eben auch was erleben. Und so wird halt die Kultur hier jetzt auch, ist da ein großes Erkennen, hat stattgefunden und ja.
Du sagst, es ist eine Touristenstadt. Fast jeder Gymnasiast, jede Gymnasiastin kennt Lübeck ja durch ein literarisches Werk, nämlich die Buddenbrooks. Mhm. Thomas Mann.
Ja, genau.
Inwieweit prägt so etwas, also so ein Buch, wo es ja auch darum geht, ne, die Familie, auch im Wandel der Zeit, die auch mit Handel reich geworden sind, inwieweit spürt man sowas oder hat das auch wirklich etwas mit der Stadt zu tun?
Das spürt man natürlich sehr doll, weil das ist eins der Funde der Stadt. Und das wird eben dementsprechend vermarktet. Das ist die eine Seite. Lübeck hat auch, das ist sehr interessant in Lübeck, die haben das gemerkt, dass es mit den Buddenbrooks und das touristische Vermarkten oder das als außen, nach außen hin darzustellen, sehr gut funktioniert. Und seitdem sind wir bestrebt, halt jede Menge Leute uns hier als Lübecker zu benennen, die es gar nicht wirklich waren. Also es ist das Gleiche wie mit Thomas Mann, haben sie auch mit Günter Grass gemacht. Günter Grass, der nie in Lübeck gewohnt hat, sondern im Dorf irgendwie davor, aber hier immer Wein trinken war, in einer bestimmten Weinhandlung, wurde jetzt mit einem Günter Grass Museum, das neben dieser Weinhandlung gebaut worden ist, und Günter Grass ist seitdem Lübecker. Und das Gleiche haben wir mit Willy Brandt gemacht. Willy Brandt, wir haben ein Willy Brandt Haus und das wird vermarktet, funktioniert auch wunderbar. Also das haben die Stadtväter alles ganz gut erkannt. Also Willy Brandt ist in Lübeck geboren worden, war hier aber, glaube ich, nur anderthalb Wochen oder so. Nein, das ist irgendwie länger, aber so in der Art. Aber da hat Lübeck, das ist sehr interessant. Wir haben uns halt ein paar Persönlichkeiten genommen und das funktioniert, die Vermarktung und in der Außendarstellung funktioniert das sehr gut. Das gesamte Ding prägt natürlich auch, wie soll ich sagen, die Art der Kultur und wie sie empfunden wird in Lübeck. Also sehr doll wird halt vermarktet, dass Lübeck eine alte Stadt ist. Und es ist wieder so ein rückblickendes, da war mal Günter Grass, da war mal Willy Brandt, da war mal Thomas Mann und die Buddenbrooks und wie war es alles. Und wir essen seit 300 Jahren Marzipan. Und so denkt man da und so redet man auch. Und für uns aktuelle Kulturschaffende ist es da etwas schwer, halt aktuelle Kultur an den Start zu bringen und Lübeck auch damit zu positionieren, dass Lübeck auch für aktuelles Zeitgeschehen und aktuelle Stadtentwicklung, aktuelles kulturelles Geschehen wahrgenommen wird. Und das haben ich mir und ein paar Kollegen sich auf die Fahnen geschrieben, dass wir da ein bisschen stärker Gas geben. Ich bin da aber sehr hoffnungsvoll.
Wir waren vorhin kurz stehen geblieben bei diesem Thema, ne, dass du jetzt über die Jahrzehnte drauf guckst, auch den Wandel. Was würdest du denn sagen, so du selber als aktiver Mensch im Kultur- und Kreativbereich, was ist so das, wo du sagst, das hat sich am meisten verändert in den letzten Jahrzehnten?
Da müsste ich mal richtig nachdenken. Also, da weiß ich jetzt im Moment gar nichts zu sagen. Was hat sich in den Jahrzehnten eigentlich, schließt es an dem, was ich gesagt habe. Also wir haben halt einen größeren Blick auf die touristische Entwicklung, auf die aktuelle Kultur oder auf das Kulturgeschehen. Das ist eigentlich das, was sich geändert hat. Es hat eine Öffnung auch stattgefunden. Also was ich immer früher, weiß ich noch, das mögen die 80er, 90er Jahre gewesen sein, da war es in Lübeck so zum Beispiel, dass das Stadtleben, das innerstädtische Leben ein sehr totes war. Irgendwie hatte man das Gefühl, um 20 Uhr werden die Bürgersteige hochgeklappt und dann war hier überhaupt nichts mehr los. Es gab keine Außengastronomie, es gab kein Lustwandeln. Also solche Sachen haben sich, das hat bei den Stadtvätern und Müttern doch eine große Änderung gegeben. Also mittlerweile ist es so, dass man abends hier bis 10, 12 Uhr rausgehen kann, wie eigentlich auch in allen Städten erlebe ich das jetzt. Und man kann halt erleben, man kann Gastronomie nach außen erleben. Ja, solche Sachen.
Wie ist das mit der Digitalisierung und der Kultur in der Stadt?
Oh, das ist eine interessante Frage. Da kann ich gar nicht viel zu sagen. Wie meinst du das genau? Sag mal.
Ich weiß noch, dass wir uns im Vorgespräch einmal darüber unterhalten haben, wie wichtig früher so bestimmte Institutionen waren, wie beispielsweise Plattenläden oder Buchläden, auch was so neue Inspirationen oder auch neue Kulturgüter angeht.
Also Digitalisierung, also ehrlich gesagt, fand ich sie eher schwierig. Also von Seiten der Stadtväter oder was da so gemacht worden ist, hat nicht groß Hand und Fuß. Also ich selbst fand die Digitalisierung und Kultur gleich spannend von Anfang an. Wir haben dann aus Lübeck heraus, da warst du ja auch mal mit bei, Konstantin, mit euren Beatpoeten, haben wir weiß gar nicht, in 2010 oder so eine Internetplattform, also über YouTube gestartet, in dem wir Kulturveranstaltungen in kleinen Örtlichkeiten, in kleinen Buchläden oder anderen Orten, kleinen, super kleinen Bühnen in Lübeck kleine Veranstaltungen gemacht haben, Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Bundesrepublik dazu eingeladen haben, sogar weltweit, also wir hatten Leute aus den Staaten hier, die dort in diesen kleinen Läden aufgetreten sind und das Ganze haben wir dann mit 3-4 Kameras gefilmt. Das Ganze hieß Wolkenkuckucksheim TV und haben das dann als Videokonzertfilme ins Internet gestellt. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache gewesen und hat auch ganz gut Welle gemacht bei uns in der Stadt und hat eben auch, trägt dann auch den Namen einer Stadt in die Außenwelt.
Und so selber als Konsument, du hast mir beispielsweise erzählt, früher gab es dann auch immer so einen Bezug, okay, was so Magazine angeht, irgendwie, da wurde geguckt, okay, was jetzt gerade Neues aus den USA oder Großbritannien kam.
Ja, das stimmt. Das ist eine ganz, jetzt weiß ich, was du meinst. Das ist vielleicht ganz interessant nochmal aus der Generation, der kommt und wie ich das Leben erlebt habe und auch für euch, die ihr halt jünger geboren seid. Dieses ganze digitale Ding gibt es ja seit einer gar nicht sehr langer Zeit. Wann mag es angefangen haben? Intensiv Anfang der 90er Jahre vielleicht. Da war ich noch gar nicht dabei. Ich habe meinen ersten iMac hatte ich 2000 oder so. Und vorher war das noch so ein bisschen nerdig, so das Ganze mit Computern. Und man muss sich dann vorstellen, dass es in der Zeit davor, vielleicht ab 1989 bis die ganzen Jahrzehnte davor, gab es das überhaupt nicht. Also ist zum Beispiel, es gab auch keine Handys oder irgendwas, sondern wenn wir Freunde besucht haben, dann hat man auch nicht, man hatte ja auch kein Handy und kein Telefon. Man ist einfach hingegangen zu den Leuten und entweder war einer da und hat die Tür aufgemacht oder man ist wieder weggegangen. So war das. Und eben auch die Informationsmöglichkeit, wenn man sich für kulturelles interessiert, war eine völlig andere. Also die gesamten Informationen, die man hatte, war damals, beschaffte man sich zu dieser Zeit halt über Zeitschriften. Also wenn wir uns für Popkultur und Musik interessiert haben, dann war das so, ich habe abonniert, aus London hatte ich immer das ID-Heft, Wallpaper und was gab es noch, ID, weiß ich nicht, noch irgendwas. Und wenn man sich für Sachen aus den USA interessiert hat, hat man sich den Rolling Stone geholt. Und mit diesen Zeitschriften, die ich dann monatlich irgendwie mir zu Gemüte geführt habe, habe ich mir halt so ein Weltbild und mein Interesse für popkulturelle Entwicklungen weltweit geschaffen. Interessant dabei ist und wie das alles funktioniert hat, ist mir heute ein absolutes Rätsel. Trotzdem hatte ich immer ein globales, vernetztes Gefühl. Also dadurch, dass ich diese Zeitschriften gelesen hatte. Es gab natürlich Fernsehen, aber da gab es ja auch mehr oder weniger nur die öffentlich-rechtlichen. Früher gab es auch noch keine Arte oder irgend sowas. Und es gab sehr sporadisch für sehr wenige interessante Sendungen wie in den 60er, 70er Jahre der Beat Club vom Radio Bremen, bei dem man dann wirklich hochaktuelle Musik erleben konnte. Ja, so war das damals, Kinder.
Ja. Segen und Fluch gleichzeitig. Ja. Was so Thema Zeit angeht, Kultur, Kreativität zusammen mit Stadt. Hast du einen Bezug zur Nachhaltigkeit oder würdest du sagen, okay, du hast einen Bewertungsmaßstab, wo du sagst, okay, das ist nachhaltig und das ist eher nicht so nachhaltig?
Wüsste ich jetzt, also wenn ich über das Thema Nachhaltigkeit nachdenke oder spreche, finde ich bei meinen Projekten oder innerhalb des Kontextes oder dem Umfeld, in dem ich tätig bin, also sehe ich da eigentlich so zwei Dinge, über die ich sprechen könnte. Zum einen finde ich Nachhaltigkeit eine sehr eigene Sache. Also eine Nachhaltigkeit geht bei mir los, wo ich mit den Leuten zu tun habe, mit denen ich zu tun habe, mit meinen Bürokolleginnen und Kollegen, wie man miteinander umgeht, ob man mit einem Kaffeebecher aus Pappe von Schlag mich tot herkomme und durch die Straßen laufe. Ob ich Plastik habe, wie wir halt unsere Umwelt, unmittelbare Umwelt gestalten. Ansonsten finde ich mit Nachhaltigkeit immer noch interessant, dass man da vielleicht auch mal den Kulturbegriff als solches, den sehe ich dann gern erweitert. Also es geht nicht nur um Musik bei Kultur, es geht auch nicht nur um Theater, sondern Kultur ist für mich halt alles, was menschliche Gestaltung und menschlicher Ausdruck ist. Also zu Kultur gehören für mich Kleidung, gehört für mich Nahrung, Einrichtung, all das sind kulturelle Errungenschaften der Menschheit, die sich ja auch immer weiterentwickeln und auch verändert werden können. Und da setzt halt der Nachhaltigkeitsgedanke für mich halt im großen Stil ein. Also wenn man, ich kann mal eine Sache sagen, also ihr wisst das jetzt nicht, ich bin eben nicht nur Musiker und so weiter. Ich bin 27 Jahre, habe ich ein mittelständisches Textilunternehmen geführt mit verschiedenen Boutiquen, also von Streetwear bis zu hoch High Fashion haben wir damals alles gemacht. Und deswegen bin ich auch sehr interessiert an allem, was mit Kleidung zu tun hat. Ich habe auch 5 oder 6 Jahre einen Imbiss gehabt und habe in der Gastronomie auch tätig. Auch das ist ein sehr interessantes. Also eins meiner neuesten Projekte ist die Entwicklung einer Markthalle für Lübeck. Das ist auch eine Sache, die du viel in urbanen Städten gerade ganz frisch am Start sind, wenn man deutschlandweit, aber auch europaweit guckt, halt, dass es eine große Veränderung geben wird. Also meine Prognose großer Veränderung ist einmal die Nachbenzingesellschaft, und es wird eine neue Definition der Nahrung, wie wir uns ernähren, woher unsere Nahrung kommt und so weiter. Und da gehört für mich das ist gerade eins meiner Top-Themen, ist halt die Entwicklung einer Markthalle, weil ich bemerkt habe, dass eben auch der Agrarraum um die Städte herum sich auch gerade neu entwickelt. Junge Leute gehen, holen sich Brachflächen, fangen an, dort die Landschaft zu beackern. Diese Sachen werden dann vermarktet, indem man sich halt dort einkauft und als Familie sich am Wochenende seine Nahrung, die dort die Leute für einen angebaut haben, abholen kann. Da sehe ich aber Bezugspunkte oder habe den Wunsch, diese Sachen, eben diese Initiativen in den innerstädtischen Raum hineinzuholen, um da noch klarer zu machen, was da an neuen Entwicklungen ist. Also da sehe ich so Nachhaltigkeitsgedanken. Nachhaltigkeit ist genauso die Umgestaltung des urbanen Raums, des innerstädtischen Raums, eben mit dieser Nachbenzingesellschaft. Also dass wir jetzt die Innenstädte dicht machen müssen, dass jetzt die Anwohnerparkplätze raus müssen, dass die in die Parkhäuser vor die Stadt gehen, dass wir die Innenstädte leer bekommen und die neu bespielen, die Straßen neu bespielen, die Plätze neu bespielen. So, da bringt es mir großen Spaß, so im großen Stil über Nachhaltigkeit nachzudenken.
Wie ist denn, also für diejenigen von uns jetzt aus der Gruppe, die Lübeck vielleicht nicht kennen, wie ist denn die Innenstadt von Lübeck? Wie würdest du die beschreiben?
Die Innenstadt für Lübeck ist immer, das ist so mein Beispiel, ist immer so, dass das wie so ein kleines Manhattan ist. Also ihr kennt ja New York, wie das so ist. Es ist halt der Hudson River, der da so von beiden Seiten rumgeht und dann so diese quadratisch rechtwinklig angeordneten Städte. Irgendwie ist Lübeck so bloß in alt und in viel, viel kleiner. Aber wir haben halt, also wir haben 250.000 Einwohner. Das ist die ganze Stadt. Aber wir haben halt tatsächlich diese Altstadtinsel, die ist vom Hafen und der Trave umgeben, sodass wir in einer Insellage sind. Und in diese Insellage, dieser Innenstadt, sind eigentlich nur 65.000 Menschen, die da leben. Und dort passiert eigentlich das gesamte kulturelle und Leben der Stadt zum großen Teil. Also die Theater, die Kinos sind da, die Off-Bühnen, die Kneipen und alles befindet sich dort. Und so muss man sich das vorstellen. Da passiert sehr viel. Kann man jetzt gut finden oder, also es gibt eben ein Manko, weil ich jetzt auch mit dem Kulturfunken unterwegs bin, wo wir jetzt gerade anstreben, eben auch die Vororte zu bespielen und zu begreifen, dass Lübeck eben nicht nur diese kleine Altstadtinsel ist, sondern Lübeck eben auch diese ganzen Vororte sind, die wir jetzt gerade versuchen mit einzubeziehen, was man jeder Stadt empfehlen sollte, weil dort auch sehr interessante Sachen sind. Es sind eben aber auch zum großen Teil Spannungsgebiete, teils von durch die Art der Einwohner, also wie die Einwohnerschaft sich dort gestaltet. Aber so ist Lübeck, ja.
Und du hast es vorhin so ein bisschen erwähnt, so irgendwie früher kam dir die Innenstadt sehr langweilig vor. Hm. Ich meine, ich kenne Lübeck jetzt ein bisschen. Hm. Es ist, wie würdest du das sagen, was ist da geprägt? Das ist schon Einzelhandel, Einkaufen, so ja. Die typische Innenstadt eigentlich, oder?
Würde ich sagen, auf jeden Fall die typische Innenstadt. Also wir haben halt so, das gibt es wahrscheinlich auch in jeder Stadt mittlerweile, die sogenannte Schlendergasse irgendwo, wo die kleinen inhabergeführten Läden sind. Da ist dann bei uns ein Fischladen, da sind Boutiquen, dann Interieur gibt es sehr viel. Da sind aber auch dann die Innenlokale, wo man sich trifft. Das ist zum einen diese Höchststraße dort und jetzt, das ist interessant, also ich war da selbst damals, als ich mit meinen Geschäften angefangen habe, selbst mitgestaltend, als wir 1900, ich weiß gar nicht genau, wann war denn das, 1979, Irgendwann Anfang der 80er Jahre haben wir angefangen, da unsere Textilläden da zu bauen, und zur gleichen Zeit sind da halt andere junge Leute mit einem Lokal eingestiegen und mit einem Bilderladen und so und so. Vorher war das so eine total normale Straße, wo nichts los war, und wir haben da innerhalb von 10, 15 Jahren eine völlig lebende Straße gemacht, wie man sie heute eben in anderen Städten auch kennt. Interessant ist so, dass sich diese Stadt jetzt über die Jahrzehnte total etabliert hat und jetzt mehr so einen Ruf hat, so von den Leuten, die Kohle haben. Die Restaurants sind alle ein bisschen teurer geworden, die Leute ein bisschen älter und haben mehr Kohle, und das ist halt so ein bisschen schickimicki teilweise auch, war es, als wir gestartet haben, nicht. Aber wie es so ist, genau in der Rippenstraße daneben macht sich jetzt gerade die junge Welt mit Yoga-Zentrum und Bowl-Laden, wo du alles aus Bowls isst, und kleinen Bäckern und ich weiß nicht noch was alles, und ist jetzt halt die neue Erfindung auch für halt die junge Generation, was da die Leute so interessiert. Sehr lebendig, total dynamische Entwicklung. Also ich glaube, da haben sich 20 Läden innerhalb der letzten 4, 5 Jahre angesiedelt, und es wird immer mehr, die Straße brodelt, also wirklich tolle Entwicklung.
Würdest du sagen, dass es in einer Stadt auch immer solche Räume braucht, die vielleicht in ihrer Ursprungsnutzung obsolet gefallen sind, aber wo dann Kreative kommen und sie neu entdecken?
Absolut. Ich glaube, dass das ist diese Beobachtung. Du kommst halt, also die junge Szene nimmt sich halt die Orte, wo man die Mieten bezahlen kann, wo man Räume entwickeln kann, wo einem möglichst keiner im Weg steht bei der Entwicklung der Räume, was ja heute schon, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Und die nimmt man dann entwickelt sich das, dann sind da halt die ganzen coolen Sachen passieren dann da, und man hat eine tolle, vibrante Atmosphäre, und dann über die Zeit wird das dann entdeckt von Architekten und Immobilienhain oder was weiß ich für Leuten oder Familien, weil es so schön ist, da zu leben. Und dann wird das gemacht und ruckizucki steigen die Mieten und es wird schwieriger, was zu kriegen. Das ist so die Entwicklung, wie sie, glaube ich, in vielen Städten so ist. Und dann muss die junge Welt halt weiterziehen. So. In Lübeck,
in Lübeck, ja.
Ja, in Lübeck habe ich das Gefühl, dass die Möglichkeiten, weil wir eben doch einen sehr begrenzten Raum in der Innenstadt haben, zusehends schwieriger werden wird. Ich bin gespannt, ob man an irgendeinem Punkt den Sprung in die Vororte machen wird.
Siehst du an dem Punkt eine besondere Verantwortung auch der Kultur und Kreativen?
Verantwortung, wie meinst du das?
Du hast es ja jetzt beschrieben, ne? Du hast die Erfahrung gemacht, irgendwie, dass dein Impuls oder euer Impuls eine Entwicklung angestoßen hat. Mhm. Jetzt sind neue Generationen dahin dazugekommen. Das ist ja jetzt eine Entwicklung, die erleben wir in nahezu jeder Stadt. In Hamburg genauso wie auch, was weiß ich, München oder in Köln oder in Leipzig oder in Berlin. Müssen Kulturschaffende oder Kreative, die da aktiv sind, darüber nachdenken vorher? Also welche Verantwortung sie für sowas tragen?
Ja, also ich weiß wirklich nicht genau. Natürlich trägt man immer Verantwortung für die kulturelle Arbeit, die man macht und mit den Inhalten, die man anbietet. Das finde ich schon. Da haben wir Kulturschaffende auf jeden Fall eine große Verantwortung, eben auch indem wir die Themen der Zeit ansprechen und vielleicht nicht nur einfach dem Schnöden. Das ist, ich glaube, eine große Verantwortung, jedenfalls, die ich immer gespürt habe, ist, dass man oder dass nicht nach dem schnöden Mammon und nur Bedienungskultur, also was ist gerade angesagt, womit kann ich, vor allen Dingen mit dem Geldding, also womit kann ich Geld verdienen. Also ich finde schon auch das Angebot der etwas sperrigen, zunächst sperrigen Kultur oder eben auch der Nischenkultur, da spüre ich eine große Verantwortung, und die habe ich aber immer sehr gerne übernommen, weil mich so Mainstream-Sachen oder Strandsalons, jetzt machen wir Sand und dann können wir Longdrinks verkaufen und solche Sachen, das hat mich nie interessiert. Also mich haben immer die mehr nischenhaften Sachen und die Sachen, die man so gerade entwickeln muss und an den Start bringen kann, viel mehr inspiriert und ja, das bringt mir viel mehr Spaß. Also bei mir geht es nie um Geld. Bei mir geht es immer darum, irgendwas Tolles zu machen. Und die Verantwortung, die kann man gerne so weitererzählen, denjenigen, die Kultur machen sollen halt. Ne? Genau, also wie gesagt, ich hatte das vorhin schon berichtet, es gibt diese große Posseel-Stiftung und die hat jetzt während der Pandemie jedes halbe Jahr 600.000 Euro bereitgestellt für Kulturprojekte, die dann, wo kulturschaffende Künstlerinnen und Künstler jedes Genres halt auch privat, also es müssen keine gemeinnützigen Vereine oder sonst sein, sondern als Privatperson, wenn du Kulturschaffender bist, kannst du dort einen Antrag stellen und dein Kulturprojekt beantragen. Und dann ist es so halt, dass eine 10-köpfige Jury dann sich die Projekte anguckt und da werden dann immer so turnusmäßig 250 bis 300 Projekte eingeteilt. Von dem, also man hat dann diese 600.000 Euro, wenn die ausgeschöpft sind, sind die Projekte, dann kann man keine weiteren Projekte fördern. Und dann werden immer so 130, 140 Projekte verwirklicht in einem halben Jahr. Das heißt, die bespielen dann die ganze Stadt. Und das hat sehr gut funktioniert. Und wir haben halt ein Kulturbüro jetzt auch eröffnet für Lilly. Das ist in der unteren Krenstraße, wo die Drogis immer gesessen haben. Da im Fahrradladen haben wir jetzt das Kulturfunkebüro eröffnet. Wir sind vier Leute, wir sind ein Team, verstehen uns total gut und sind halt für Vernetzungsarbeit. Also wir machen die ganze Abwicklung der Antragsbearbeitung und so weiter. Das machen wir alles, haben uns aber eben auch auf die Fahnen geschrieben, also massiv Vernetzungen zu schaffen, auch durch Zoom-Konferenzen über verschiedenste Thematiken. Konstantin war schon mit seinem E-Mail-Zentrum-Projekt auch mal ein Gesprächspartner bei uns gewesen und halt versuchen, oder es klappt auch so sehr gut, weil ganz viele dieser Kulturprojekte sich auch untereinander vernetzt haben und gesagt, man wahnsinnig, was ihr macht und hier könnte man was zusammen machen. Wir haben jetzt Sprechstunden bei uns im Büro eingerichtet, halt immer so Slots von der Stunde, wo Leute sich bei uns anmelden können, wo wir mit den Leuten reden. Und da ist im Moment eine sehr dynamische und sehr, sehr schöne Atmosphäre in der Stadt entstanden. Und wir sind jetzt gerade dabei, weil man merkt ja, dass es mit der Pandemie so langsam zu Ende geht und wir irgendwann zum Jahresende oder Anfang nächsten Jahres wohl in einer neuen Realität ankommen werden. Und wir versuchen halt unser Ding hier über die Pandemie hinaus bestehen zu lassen und weiterzuentwickeln.
Da würde ich direkt mal einhaken. Mhm. Wie bewertest du denn die Folgen der Pandemie für Lübeck und nicht nur für die Stadt, sondern auch für die Kultur- und Kreativszene?
Also es ist so, wie ich es gesagt habe, für die Szene selbst ist es der reine Segen gewesen. Also
das die können nur, Menschen, ich weiß, ja, die ich weiß, das Menschen, können, die nicht auftreten durften.
Ja, ich sag gleich das andere. Ja, also, klar. Aber es ist tatsächlich so, wie wir es beschrieben haben. Also man konnte sehr viel im letzten Sommer, das ging ja schon, also wir konnten Projekte verwirklichen gleich ziemlich am Anfang der Sache. Ihr erinnert euch, im letzten Sommer war doch ziemlich viel möglich mit Open-Air-Geschichten und so, sodass wir doch einen sehr schönen Kultursommer hatten. Dann in der Tat wurde es doch sehr bitter und düster, weil seit Oktober praktisch nichts mehr stattfinden kann. Ich selbst als Organisator von Kultur sehe das, es ist für mich auch in der Erfahrung auch sehr blöd, weil halt geplante Veranstaltungen angesetzt wurden, abgesagt wurden, wieder angesetzt wurden, wieder abgesetzt wurden. Ich habe teilweise Sachen viermal angesetzt, die jetzt immer noch auf Halde liegen oder auf ihre Verwirklichung warten. Und das ist eben bei ganz vielen Leuten auch so, sodass sich eigentlich jetzt so ein Stau entwickelt. Weil wenn das irgendwann mal losgeht, dann möchte ich mal wissen, was alles eigentlich passieren soll. Das ist schon so eine Sache. Und im Moment ist es auch wirklich so ein bisschen blöd. Wir warten alle, dass es wieder losgeht. Es gibt ja jetzt diese paar Kulturpilotprojekte, dass so in den Städten einige Institutionen wieder aufmachen dürfen, um mal Konzepte auszutesten mit Corona-Tests und Abstandshaltung und so weiter. Da darf man mal gespannt sein. Mhm. Und es gibt eben tatsächlich auch die ganz düsteren Konsequenzen, die, das habe ich wirklich jetzt vermehrt gehört, weil ich eben auch in der Musikszene oder auch in der Theaterwelt unterwegs bin, dass Leute tatsächlich ihren Beruf an den Nagel hängen mussten schon. Ne? Das ist so. Und wir werden an irgendeinem Punkt dann mal in die Runde rufen müssen, wer alles noch da ist. So. Ist schon herb.
Ich würde das Forum nochmal öffnen. Gibt es noch Fragen? Ja, Annemarie.
Jetzt hattest du ja angesprochen, dass insgesamt in Lübeck halt gerade so aktuelle oder aktuelle Entwicklungen in der Kultur eben mehr mit eingebracht werden sollen. Und du hattest ja diesen Poetry Slam mit versucht zu etablieren oder etabliert. Wie ist es denn so angekommen in Lübeck, wenn vorher eben das noch ein relativ unbekanntes Feld gewesen ist?
Poetry Slam selbst? Gigantisch. Also Poetry Slam ist einfach ein ganz tolles Format, werdet ihr jedenfalls ja alle wissen, aus welchen Städten ihr auch immer kommt. Es gibt ja in jeder Stadt halt eine Poetry Slam Szene oder eine Poetry Slam Bühne zumindest. Und diese Welt ist eine sehr interessante Welt. Ich mache das, wie gesagt, konsequent seit 2008 mit jedem Monat, alle zwei Monate mit einem regulären Poetry Slam, aber eben mit auch allen Ablegern wie Solo-Shows, Lesebühnen, mit lokalen Leuten, aber eben auch mit überregional Tätigen bis zu, was weiß ich, Lisa Eckert oder Sebastian 23 oder irgendwelchen Leuten, die halt schon auch dann im Fernsehen angekommen sind. Gestartet habe ich das Ganze mal 2001 in der super kleinen Kneipe und damals wusste ich noch gar nicht, dass es so eine Szene gab. Die war auch noch sehr verstreut und eben auch durch die noch nicht durch digitalisierte Welt auch noch nicht so doll sichtbar. Und das habe ich damals zwei Jahre gemacht, weil ich es mal irgendwie im Fernsehen gesehen habe. Den Substanz Slam in München war mal so ein Bericht. Und irgendwo hatte ich es im Urlaub in den Staaten in Texas mal auf dem Unicampus gesehen und dachte, Alter, geil, das will ich machen. Wie so immer. So ist alles in meinem Leben passiert immer. Ich fand irgendwas super und habe immer gesagt, ich muss das selbst machen, sonst macht es keiner. Und das bringt mir auch immer so einen Spaß irgendwie. So habe ich es gemacht, das ging zwei Jahre so, hat sich dann aber totgelaufen, weil es eben nur sich mit innerstädtischen Sachen, mit innerstädtischen Akteuren bestückte, die Bühne. Und 2008 sind dann die Leute von Hamburg, vom Kampf der Künstler auf mich zugekommen und auch die aus Kiel vom Ensemble Art und hatten irgendwie gehört. Und dann bin ich eben in diese vernetzte Szene reingekommen und vom ersten Slam an bis heute eigentlich ausverkauftes Haus. Und das Interessante war, das ist ja auch interessant in der Kulturbranche, ist es ja so, es kommt eine Idee, dann macht man das, dann kommen Nachahmer und dann verkauft sich das Label oder verkauft sich das Format, verkauft sich aus oder geht so in die Breite, dass es dann irgendwie irgendwann tot geht. Warum ist die Poetry Slam Szene in Deutschland oder im gesamten deutschsprachigen Raum, eben auch in der Schweiz und in Österreich, nach wie vor so lebendig und so gesund? Das ist, weil wir eine sehr solidarische, wenn auch locker strukturierte Gemeinde sind. Das ist halt, man untereinander sagt man, okay, du machst das in deiner Stadt, ich mach das in meiner Stadt. Wir tauschen uns über Informationen, über Künstler und Künstlerinnen aus. Es gibt Netzwerke. Es gibt ja jedes Jahr auch den beim Poetry Slam in einer anderen großen Stadt den großen National Slam, wo sich also typisch deutsch halt mit Vorentscheiden und regional und überregional und dann gibt es den National, bis dann dort eine oder einer als Slam Queen oder King des Jahres gekürt wird. Und da gibt es dann aber auch das jährliche Slam Master Meeting, in dem man sich dann einen langen Nachmittag über die ganzen Geschehnisse des Jahres austauscht, über die Entwicklungsmöglichkeiten der Szene. Wir haben mittlerweile ja auch Verlage, über die die Slam-Szene ihre Publikationen vertreibt. Und so ist es halt, dass diese Szene sich doch bis heute sehr gesund gehalten hat. Und ich habe in meinem ganzen Leben, und ich habe echt viel erlebt und viel gemacht, nie so eine coole Szene gehabt wie diese. Es gibt auch, es gibt da Stresser, es gibt geile Leute, welche sind dir sympathisch, welche sind dir unsympathisch und so weiter. Es gibt alles wie im normalen Leben. Aber im Großen und Ganzen ist die Slam-Szene sehr interessant und ich finde irgendwie vorbildhaft.
Vielen Dank.
Gerne.
Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten, mit Blick auf die Zeit, hätte ich noch eine Frage, Thilo.
Ja, frag mal.
Wir beschäftigen uns im Seminar ja mit den großen disruptiven Ereignissen, mit Megatrends, mit Strukturwandel, wie das alles Städte verändert, aber auch die Kultur und die Kreativität verändert. Wo siehst du denn die große Chance von Kultur und Kreativität, so auch so um Lösungen zu finden für die großen Herausforderungen, ob jetzt Corona oder Klimawandel oder auch demografischer Wandel? Wo siehst du da so das Lösungspotenzial durch Kultur und Kreativität?
Das Lösungspotenzial sehe ich halt dadurch, dass durch die Kultur halt Organe nach außen treten können, die Themen, die gesellschaftlich zur Diskussion oder zur Debatte stehen, halt ansprechen können auf eine irgendwie doch spielerische Art und Weise, jedenfalls diese Möglichkeit besteht und dadurch halt eine niedrige Hemmschwelle haben, um sich mal mit größeren Themen auseinanderzusetzen oder auch für Leute, die sich sonst gar nicht mit den Sachen beschäftigen und vielleicht einfach zu einem Unterhaltungsabend kommen und plötzlich, wie es zum Beispiel wirklich auch in der Slam Poetry total gang und gäbe ist, die Leute werden plötzlich mit Sachen konfrontiert, mit denen sie vielleicht nicht unbedingt schon mal konfrontiert waren. Und diesen gesellschaftlichen Diskurs auf Bühnen oder eben auch anders anzuregen, das ist eine große Möglichkeit. Und ich glaube, das war auch schon immer die Aufgabe der Kultur. Und das hat sie auch schon immer wahrgenommen, finde ich.
Vielen Dank. Ich habe keine Frage mehr. Gibt es noch etwas aus dem Forum? Ich sehe keine Handmeldung. Thilo, haben wir einen Aspekt vergessen, der dir total wichtig ist in dem Kontext?
Ich guck mal hier. Nee, ich habe so einiges alles gesagt, was ich zu sagen hatte, wenn ja. Oder ich könnte.
Ja, bitte.
Nee, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Nee, eigentlich nicht. Ein paar Anekdoten aus meinem Leben erzählen. Wo ich mal Drogenkurier war, vielleicht.
Nein, lass mich. Nicht in diesem Kontext. Aber danke dir. Ich fand vor allem total super, dass du auch einen breiten Kulturbegriff hast, ne? Dass du auch sagst, beispielsweise der Umgang mit Lebensmitteln gehört für dich auch dazu.
Absolut.
Und ich teile auch deine Sicht, dass da sehr, sehr viel Musik drin ist. Irgendwie sehr, sehr viel passiert, sehr viele gute Sachen auch passieren werden.
Das stimmt in der Tat. Also das erlebe ich wirklich. Also ich habe das Gefühl, dass wir wirklich an einer wieder mal an einer Zeitenwende stehen. Wie gesagt, es wird in den nächsten Jahrzehnten, aber es ist jetzt eigentlich schon da, eine wirkliche Wandlung in der Welt und in der Gesellschaft geben. Sei es mit der Mobilität, aber eben auch mit Nahrung und vielen anderen Sachen. Und ich freue mich wirklich total, dass wir so eine aktive junge Generation haben, die im Moment diese neuen Debatten führt. Und ich hoffe, dass wir sprachen vorhin über die Rathäuser. Ich hoffe, dass ihr alle ziemlich schnell in die entscheidenden Positionen gelangt, um gesellschaftlich wirken zu können zu einer besseren Zeit. Weil das war tatsächlich so. Ich hatte das, ich finde es wirklich so. Das ist auch noch nicht so lange, dass die junge Generation, dass es dort jedenfalls eine Gruppierung oder eine große Gruppierung innerhalb der jungen Generation gibt, die halt wirklich so politisch und so gesellschaftsformend tätig ist. Ich kann mich wirklich wie lange mag das her sein? 10, 20 Jahre. Da gab es eine sehr unpolitische Jugend, wo man immer dachte, ey, was war in den 60er, 70ern, als wir auf die Straße gegangen sind in Berlin, als wir die AKWs, als wir bei Brockdorf am Zaun gestanden haben und uns mit Wasserwerfern haben beballern lassen. Wo ist das alles? Das war wirklich weg. Das war irgendwie so eine ganz stille Jugend irgendwie. Und das hat sich Gott sei Dank jetzt wieder geändert.
Dem schließe ich mich an. Thilo, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke.
Gerne.